6. Die ersten 10 Verse werde ich vorlesen und dann einige Gedanken mit euch teilen. Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir ein neues Leben haben. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, werden wir es auch zu seiner Auferstehung sein. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir mit ihm leben werden. Weil wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, segne du diese Zeit unter deinem Wort. Segne du das Reden und das Hören. Amen. Als Einstieg habe ich uns einen kurzen Videoclip vorbereitet. Das ist so ein Trailer, heißt es auf Neudeutsch, für einen Kinofilm. Lasst euch von diesen werbeartigen Hinweisen nicht aus der Ruhe bringen. Mir geht es mehr um das, was da dargestellt wird. Bitte. Und schön laut.
Wir hatten von einer Reihe von Expeditionen gehört, die an diesem Berg gescheitert waren. Also wussten wir, dass es schwer würde.
Es gibt Situationen, da muss man sich völlig auf seinen Partner verlassen können.
Und ich hatte auch keine Ahnung, auf was ich mich da einließ.
Wir verloren die Kontrolle.
Eine wahre Geschichte. Wie man sie besser nicht erfinden kann.
Also zog ich los, in der Absicht, so weit zu gehen, wie es mir möglich war.
Ich war fest davon überzeugt, dass er tot sei.
Als ich das Seil sah, wusste ich, dass es gekappt worden war.
Freundschaft. Ausdauer. Vertrauen. Mut. Loyalität. Angst.
Ich dachte, das war's. Das ist das Ende.
Wie weit würdest du gehen, um zu überleben?
Ich dachte, das war's, das ist das Ende. Das ist ein kurzer Ausschnitt gewesen aus einem Film, der heißt Sturz ins Leere. Und der Film erzählt die Geschichte von zwei Bergsteigern. Die heißen Joe Simpson und Simon Yates. Das Ganze ist im Juni 1985 passiert, ist also schon eine Zeitl her. Und zwar in den peruanischen Anden sind die beiden da auf eine Bergtour aufgebrochen. Und dann ist was sehr Makaberes passiert. Einer dieser beiden Bergsteiger ist auf einer Eisflanke ausgerutscht und ist 40 Meter ins Seil gefallen. Und der andere hat ihn gehalten. Aber er ist da aus dem Überhang rausgehangen an dem Seil und der andere hat gerade so viel Kraft gehabt, dass er ihn hält. Aber nicht mehr, dass er ihn wieder raufkriegt. Und so sind sie eine Stunde lang in dieser Wand gehangen. Beide. Eiswand, kalt, Minusgrade. Und der, der ihn gehalten hat, der Simon Yates, irgendwann hat er gewusst, das geht sich nicht aus. Wenn ich jetzt nicht irgendwas tue, dann sind wir beide tot. Und er hat sich für den Tod des anderen entschieden und hat das Seil durchgeschnitten. Und der andere, das war also Joe Simpson, der ist aber nicht in den sicher geglaubten Tod gestürzt, sondern ja, in einem Wunder sondergleichen ist zig Meter darunter gestürzt, aber dann in so eine auslaufende Schneewächte rein und in eine Gletscherspalte rein, 150 Meter tiefer. Und hat überlebt. Stellt sich das einmal vor. Der andere ist oben gewesen und hat gedacht, okay, der ist tot. Und irgendwie muss ich jetzt schauen, dass ich vom Berg runterkomme. Der andere ist in der Gletscherspalte unten gelegen und hat gesagt, okay, ich dachte, ich wäre tot. Das habt ihr gehört. Und ich habe seine Biografie gelesen, da drückt das nur ein bisschen besser aus als da in dieser Filmszene. Er hat es dann irgendwie trotz am zerschmetterten Knie, und er schildert es so, dass sein Fuß ab dem Knie abwärts nach hinten geschaut hat. So müsst ihr euch das vorstellen. Und trotz einigen anderen Brüchen hat er es geschafft, aus dieser Gletscherspalte raus. Und in dem Moment, wo er rausgekommen ist, das war so eine Abendlichtsituation, waren dann seine Worte, das war wie eine Auferstehung. Aus der Tiefe raus, ins Licht. Und er hat sich dann auf einen Weg gemacht und dieser Weg, der hat 4 Tage gedauert in das Basiscamp mit einem zertrümmerten Knie, mit einem Fuß, der in die falsche Richtung schaut, mit Serienrippenbrüchen, mit was weiß ich noch alles, wie du halt ausschaust nach einem 150 Meter Sturz, wenn du nur lebst. 4 Tage ohne Trinken, er hat seine ganze Ausrüstung verloren, 4 Tage ohne Essen. Martin, du weißt ungefähr, wie es einem Menschen dann geht, gell? Also der ist ganz sicher mehr tot als lebendig. Und was mich so fasziniert in diesem Buch, wie er das beschreibt, ist, er sagt, ein Gedanke hat ihn am Leben gehalten, diese 4 Tage lang bis ins Camp. Und der war, ich möchte noch einmal Menschen sehen. Ich möchte nicht alleine sterben, weil eins war für ihn sicher, er ist sowieso schon tot. Aber er möchte noch einmal Menschen sehen. Und es beschreibt er ganz auf eine faszinierende Art und Weise. 4 Tage bis ins Basislager und er hat es geschafft. Er lebt heute noch. Und dann vom Basislager weg noch einmal 7 Tage auf einem Eselsrücken ins nächste Spital. Mit seinen Verletzungen. Ich wollte noch einmal Menschen sehen. Dieses Bild, sagt er, hat mich am Leben gehalten. Dieses Ziel, das er gehabt hat, hat ihn am Leben gehalten. Er wieder zurück im Basislager und nicht alleine sterben. Und ich denke, in so schwierigen, sogar aussichtslosen Situationen im Leben braucht man solche Ziele. Solche Bilder, auf die man hinschauen kann, damit man eben nicht von der Situation übermächtigt wird, damit man nicht vom Alltag, von den jeweiligen Ereignissen übermannt wird. Etwas, wo ich weiß, da möchte ich hin, das möchte ich sehen. Das möchte ich erleben. Szenenwechsel. Die Situation der Jünger. nach dem Tod Jesu. Da habe ich so ein Bild im Kopf. Wird auch beschrieben in der Bibel, wie die Jünger da so in einem oberen Kammerl von einem Haus zusammensitzen, vollkommen niedergeschlagen. Und ich kann mir gut die Diskussion, die sie da führen, vorstellen. Boah, was tun wir jetzt? Alles ist vergeblich gewesen. Nichts können wir mehr tun. Wie konnte das nur passieren? Die Jünger dachten, jetzt ist Schluss, jetzt ist tot. Jesus ist tot. Ausweglos die Situation. Sie waren deprimiert, frustriert, zu Tode betrübt, ohne Perspektive. Warum? Sie haben das Ziel aus den Augen verloren. Sie haben keine Vision mehr für ihre Zukunft gehabt. Was hat ihnen denn Jesus gesagt? Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das haben sie vergessen. Wieso war ihnen diese Perspektive abhanden gekommen? Und es sind diese Perspektiven, die uns in der angefochtenen Zeit, in der schwierigen Zeit, im dunklen Tal, es ist diese Aussicht, dieser Ausblick auf den auferstandenen Herrn, der uns dann durchträgt. Und wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir? Haben wir so ein Bild vor Augen, so ein Ziel vor Augen, ein Ziel mit Ewigkeitscharakter? Leben wir, so wie es der Paulus ausdrückt, in der Auferstehung Christi? Ist das eine Realität in meinem Leben, die mir keiner nehmen kann? In deren Licht ich alles, was sonst noch im Leben passieren mag. Und wenn es mit C anfängt und mit A aufhört und irgendwo so eine 19er Ziffer hat. Egal was passiert, ich habe ein Ziel. Da geht's hin. Paulus drückt es im Römerbrief dann so aus, in den Versen 4 und 5. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hineinbegraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurden, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Da dürfen wir leben drinnen. Und es geht um diese Herrschaft des Lebens in meinem Leben. Und das ist Gnade. Das müssen wir uns schenken lassen. Wir leben mit diesem Gnadengeschenk. Das Höchste, was die Gnade Gottes in mein und in dein Leben hineinträgt, ist dieses Auferstehungsleben Jesu Christi. Den auferstandenen Christus in dir und in mir. Und ab dem Moment, wo er in meinem Leben ist, geht er nicht mehr fort. Und ich werde leben, so wie er lebt. Und wenn ich das bedenke in meinem Leben, wenn das dieses Bild ist, das mich durchträgt und zu sich hinzieht in meinem Leben, was kann mir dann noch passieren? Ich möchte euch drei Gedanken, die mich seit 30 Jahre bin ich jetzt ungefähr mit Christus unterwegs, die mich seit 30 Jahren begleiten. Das erste ist dieser Christus, der für mich gelebt hat. Das ist das, was mir das Wort Gottes sagt. Christus wurde geboren in Bethlehem. Durch die Jungfrau Maria empfangen, hat etwa 33 bis 35 Jahre für mich hier auf Erden gelebt. Ein vollkommen menschliches Leben, im vollkommenen Gehorsam dem Vater gegenüber. Obwohl er Gott war, war er doch Gott, der ganz Mensch geworden ist. Nicht ein einziges Mal in seinem ganzen Leben hier auf Erden hat er als Gott gehandelt. immer nur aus dem Glauben an den Vater gelebt, aus den Kräften des Vaters, der durch den Heiligen Geist in ihm wohnte und dem er gehorsam war. Christus hat das gelebt, wie Gott sich das von Anfang an vorgestellt hat. Christus hat das gelebt, was Adam nicht zu Ende leben konnte. Und Christus hat es nicht im Paradies gelebt, sondern hier, in dieser Welt. So wie du und ich. Er hat uns gezeigt, dass Menschsein, vollkommenes Menschsein, wie Gott es ursprünglich uns allen zugedacht hat, dass das möglich ist. Dass so etwas gelebt werden kann. Und zwar nicht nur im Paradies, sondern auch hier auf Erden. Menschsein ist möglich. Aus der Kraft Gottes heraus. Und wer sich hinter dieser Kraft, in dieser Kraft, mit dieser Kraft bewegt, wer aus ihr lebt, wer sich hinter dieser Gerechtigkeit Jesu im Glauben verbirgt, der steht wiederhergestellt vor Gott. Der hat neues Leben. Das heißt, es ist nicht unsere Gutheit, sondern es ist Jesus Christus, der uns dieses neue Leben bringt. Und ich möchte eins sein in seinem Auferstehungsleben mit ihm. Ich möchte menschlicher Mensch sein, im Hier und Jetzt, aus seiner Kraft heraus. Christus hat für mich gelebt und ich darf durch ihn leben. Zweitens, der Jesus Christus, der für mich gestorben ist, ist das zweite Bild. Mit dem bin ich unterwegs. Ich weiß, er ist für mich gestorben, er hat sich für mich als Sühneopfer ins Gericht gegeben. Sein Tod hat den Zorn Gottes über meine Sünde versöhnt. Der Zorn Gottes ist gestillt, die Sünde ist gerichtet worden. Deine und meine Sünde hat schon das jüngste Gericht gehabt. Ich darf aufatmen, ich muss nicht mehr Angst haben, denn Christus ist meinen Tod gestorben. Und so möchte ich mich in diesen Tod Jesu im Glauben hineinbegeben. Ich möchte im Glauben gerechtfertigt werden durch diesen Tod Jesu Christi. Ich möchte so leben, als wenn das Gericht schon längst gewesen wäre. Es betrifft mich nicht mehr. Ich werde nicht mehr gerichtet. Ich kann nicht mehr gerichtet werden, denn Christus hat das an meiner Statt erledigt. Und Paulus sagt, sein Tod ist unser Tod, genauso wie sein Leben unser Leben ist. Ich möchte eins werden in seinem Tod und dadurch leben. Und drittens, ich möchte dieses Bild nie verlieren, dass Christus in mir lebt. Er hat nicht nur für mich gelebt, er ist nicht nur für mich gestorben, er ist nicht nur für mich auferstanden, sondern er lebt für mich, mit mir, für dich, für uns. Er lebt mit uns. Er ist auferstanden und hat jetzt die rettende Herrschaft des Lebens in dir und in mir begonnen. Er lebt in uns, um unser Leben zu sein. Und im sechsten Kapitel, das ich gerade vorgelesen habe, des Römerbriefes, zeigt uns Paulus, wie so ein Leben ausschaut. Und er sagt da ein paar ziemlich knackige Dinge. Zuerst sagt er, das ist so die ersten drei Verse, was jetzt nicht mehr geht. Er sagt, einfach so weiter sündigen, das geht nicht. Denn ihr habt ja ein Geschenk bekommen, sagt er. Und das alles kommt aus dem Glauben. Ihr braucht keinen Beitrag leisten. Eure leeren Hände, die werden gefüllt werden. Gott muss alles schenken, denn ich kann nichts tun. Es kommt eben nichts vor Gott außer dem Bemühen, aus dem Bemühen und aus der Leistung. Es kommt auch nichts aus irgendwelchen Formen und Formeln. Es kommt nicht aus etwas, das wir für Gott tun, denn es wird alles von ihm getan. So weiter sündigen, so weiter leben, wie vor dieser großen Entdeckung des Ewigkeitslebens, das geht jetzt nicht mehr, sagt der Paulus. Manche Leute haben anscheinend gesagt, heute ist ja das nicht mehr so, aber damals anscheinend, Sünde ist kein Problem. Wir können in der Sünde bleiben. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass die Gnade umso größer wird. So nach dem Motto, bekomme den Himmel geschenkt und kann hier auf Erden trotzdem alles rausholen. Nun, Paulus klärt die Sache hier auf. Da ist etwas übersehen worden, so kann es nicht sein. Fern dieser Gedanke, sagt er im Vers 2. Und er nennt drei Dinge, die er dann als Antwort gibt. Wer so denkt und so lebt, versucht zu leben, wer so spricht, hat keine Ahnung von der Bedeutung des Kreuzestodes Christi für sein persönliches Leben. Zweitens, wer so spricht, hat nicht begriffen, was Taufe bedeutet. Drittens, wer so spricht, weiß nichts von der neuen Lebensqualität, die Christus schenken will. Die Bedeutung des Kreuzes bedeutet natürlich zuerst Christi stellvertretenden Tod für mich. Am Kreuz hat Gott mit meinem alten Menschen, mit dem gottlosen Ich, mit meinem gottlosen Leben ein Ende gemacht. Denn Gottlosigkeit, Gottferne, Unabhängigkeit von Gott, geknechtet sein, alles aus dem Ich und für das Ich zu machen, das hat im neuen Leben mit Christus keinen Platz. Das hat Gott am Kreuz vernichtet für mich. Er hat es entmachtet durch seinen Tod. Und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und in der Taufe werde ich daran erinnert. Da werde ich nämlich zunächst einmal untergetaucht. Taufe zeigt mir, ich bin ersäuft, ertränkt. Ich bin in den Tod gegeben. Wisst ihr, dass ihr alle, so wie ihr da sitzt, die ihr mit Jesus unterwegs seid, wisst ihr, dass ihr alle umgebrachte Leute seid? Taufe bedeutet schlicht und ergreifend Tod. Soll mich daran erinnern. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben, denn Taufe heißt auch, ich steige aus diesem alten Leben, das jetzt tot ist. Und ich gehe rein in ein neues Leben. Auf Christus getauft sein heißt, in ihn hineingegeben, mit ihm vereinigt. Und das meint Paulus, wenn er sagt, in seinen Tod getauft. Und dann, weil Christus nicht tot blieb, sondern im Tod das Alte abgetan hat, so darf auch ich mit ihm auferstehen. Taufe ist daher immer die Erinnerung an ein Ende, aber auch und noch viel mehr an einen Anfang. Und jeder von uns braucht diesen Neuanfang, und der ist in der Auferstehung Jesu Christi. Ich glaube an die Auferstehung, haben wir zuerst im Lied gehört. Im Korintherbrief sagt es der Paulus einmal sehr prägnant: Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die dümmsten Leute auf der ganzen Welt. Das ist jetzt meine Übersetzung, er sagt es ein bisschen anders. Wenn das mit der Auferstehung nicht wahr ist, dann ist unser ganzes Leben als Christen absolut sinnlos, weil uns das Ziel abhanden gekommen ist. Das Einzige, was man dann noch sagen könnte, ist von einem frommen Kirchgänger mal so ausgedrückt worden, der gesagt hat, naja, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann habe ich immerhin 70 Jahre lang in der guten Hoffnung gelebt, dass ich ihn sehen werde. Und das ist auch schön. Aber mit dem dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Denn Christus ist auferstanden. Das ist der einzige Neuanfang der ganzen Menschheit, der wirklich verbrieft und versiegelt ist. Denn Jesus Christus, er selber hat es uns vorgelebt. Und aus diesem Auferstehungsleben heraus möchte ich leben. In dieser neuen Lebensqualität, dass das nicht mehr zerstört werden kann. Wir haben ein neues Leben, ein Leben von anderer Art und ganz neuer Qualität. Wir haben das Leben, das Jesus Christus nur schenken kann. Und dieses Leben ist ein Leben, in dem die Sünde keine Macht hat mehr über uns. Oh ja, ich zumindest, ihr seid so alle viel, viel heiliger wie ich. Ich sündige nach wie vor. Jetzt muss ich gehen, ich darf gar nicht predigen, gell? Ich bin Sünder. Aber wisst ihr, ich weiß, dass ich in Christus diese Sünde überwunden habe. Dass sie mir nichts mehr anhaben kann. Ich werde nie, nie in meinem Leben einen Friedensvertrag mit der Sünde schließen. Denn dieses neue Leben in mir, Christus in mir, sagt mir, das ist nicht recht. Und es gibt Tage, da bin ich verzweifelt darüber, dass ich es nicht weiterkriege. Es gibt Tage, da bin ich zornig darüber, dass ich es nicht weiterkriege. Es gibt Tage, da bin ich entmutigt über mich selber. Es gibt Tage, da möchte ich mir am liebsten hinlegen zum Sterben. Aber das lasse ich sein. Denn Christus hat die Sünde besiegt. Und es ist sein Leben, das mich zum Sieger werden lässt. Diese Sünde kann mir nichts mehr anhaben. Sie ist überwunden. Ja, diese kleine Weile hier auf Erden werde ich mich noch herumschlagen mit ihr. Aber dieses neue Leben hat nichts mehr mit ihr gemein. Und Jesus Christus hilft mir dabei, dass ich mich nur ja nicht mit meiner Sünde arrangiere. Und sage, naja, ist eh nicht so schlimm, das tun andere auch. Nein, es ist Sünde. Dann darf ich hingehen und sagen, es tut mir leid, Herr, vergib. Und er vergibt. Dann darf ich weitergehen in diesem neuen Leben. Denn ich lebe aus der Auferstehung. Das ist das Bild, das mein Leben komplett verändert hat. Das ist das Bild, das mich auch in den verzweifelsten Momenten durchträgt. Ab dem Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, jeden Tag neu ihn zu suchen, wo für mich nichts Besseres anzustreben ist, als in Christus zu bleiben, ab dem Moment ist Frieden in meinem Leben eingekehrt. Lebt in mir, sagt Jesus, und er meint es auch so. Mit drei zugegebenermaßen sehr herausfordernden Fragen möchte ich abschließen. Frag dich mal ganz ehrlich, was bedeutet der Ruf Jesu für mein Leben? Ganz persönlich. Was bedeutet Jesus Christus, dieses Auferstehungsleben für mein Leben? Zweitens, wie kann ich dieses in Christus leben, wie kann ich das im Alltag, Tag für Tag, jeden Tag neu erleben? Was habe ich da für Gedanken darüber? Muss ich was tun? Oder ist da ein Geschenk abzuholen? Nur so als kleiner Hinweis. Drittens, wie kann das gelingen, jeden Tag mit Christus unterwegs zu sein, trotz meiner Untreue? Und so als kleine Hilfestellung habe ich euch da drei so Textzeilen vorbereitet, die hoffentlich, jawohl, so an die Wand kommen jetzt. Wenn wir über dieses Leben mit Christus nachdenken, dann, zumindest ich bin so, dann fange ich an, sehr kompliziert zu denken manchmal. Und da fallen mir dann alle möglichen Dinge ein. Ich muss noch mehr in der Bibel lesen und ich muss noch mehr Bibelverse auswendig können. Ich muss noch mehr die Gemeinschaft suchen mit anderen Christen. Ich muss noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich merke manchmal, dass ich richtig entmutigt und verzweifelt bin über die vielen Nochmehrs, die ich mir da im Hirn zusammendenke. Und ich habe versucht, und ich könnte es mir jetzt nachher steinigen, weil das alles viel zu einfach ist und das Leben ja viel komplizierter, aber ich habe versucht, einmal ein paar ganz einfache Dinge in meinem Alltag auf die Reihe zu kriegen. Und das Erste ist so, das soll aber nur als Stellvertretung dastehen. Mehr als 10 Minuten. Ich lebe eine sehr, sehr glückliche Ehe mit meiner Frau. Wir haben gerade vor kurzem unseren, jetzt muss ich kurz rechnen, 34. Hochzeitstag gefeiert, den ich prompt vergessen habe. Dafür hat der Blumenstrauß umso größer werden müssen. Im Nachhinein. Aber wenn ich nur 10 Minuten am Tag in meine Beziehung mit meiner Frau, in unsere Beziehung investiere, dann wird das irgendwann einmal in die Storge an die Wand gefahren werden. Irgendwann steht meine Frau dann, weil die da viel klüger ist wie ich, bei mir und sagt, Freddy, so geht das nicht. Wir können nicht auf Zuruf leben. Da muss es mehr geben. Mehr als 10 Minuten. Jede Beziehung braucht mehr als 10 Minuten am Tag. Einfach mal so ein Gedanke. Wie kann das funktionieren? Das wäre der zweite Punkt, mit Gott Kaffee trinken. Wie kann ich Gott im Alltag erleben? Immer. Zu jeder Zeit. Gott hat dich und mich geschaffen, um uns jeden Sonntag in der Kirche zu treffen. Geh. Um dich beim Bibelkreis anzufeuern. Entschuldigung. Damit du ab und zu fromme Lieder singst. Kann ich mir nicht vorstellen. Gott hat dich und mich geschaffen, um das ganze Leben mit uns zu leben. Also für Max und mich heißt das zum Beispiel mit Gott Mountainbike fahren. Für die Uli heißt es mehr mit Gott Kaffee trinken. Auch wieder nur als Gedankenanregung, das ganze Leben, da gehört alles dazu. Und er ist immer dabei. Was ist das für Vorrecht? Mit ihm dieses Leben zu leben, jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde. Und das Dritte, auch nur so ein kleiner Gedanke, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lese in der Bibel, beten kurz, danke Herr für den Text, und dann texte ich Gott zu. Herr, danke dafür, danke dafür, danke dafür, das habe ich gelernt, zuerst muss man Danke sagen. Aber spätestens nach dem dritten Danke geht es dann los, aber Herr bitte und Herr bitte und Herr bitte und Herr bitte. Und ich texte Gott zu, regelmäßig. Das ist auch gut so. Wir sollen ja mit allem zu Gott kommen. Aber Gott sagt dann so auf gut Österreichisch, komm, jetzt horch mir doch auch mal ein bisschen zu. Räume Zeiten in deinem Leben ein und üb es ein, Gott zuzuhören. Ich strecke mir aus danach, das mehr und mehr zu lernen, mir das mehr und mehr schenken zu lassen. Das ist nämlich, liebe Leute, zumindest mir fällt das unheimlich schwer. Ich bin ein alter Quatschkopf. Und ich höre mich selber so gern reden. Darum sage ich jetzt Amen. Diese drei Punkte, lassen wir uns nur 2-3 Minuten Zeit. Vielleicht hat Gott da was zu sagen. Hör hin. Und dann kommt noch ein Lied. Weil wir wollen ja noch Abendmahl feiern.